SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Katja Janssen. Hallo. 99% der Erde sind heißer als 1000 Grad Celsius. Kann man sich hier oben auf der vergleichsweise kalten Erdkruste irgendwie kaum vorstellen. Aber im Erdinneren, da gibt's gewaltige Energiemengen. Und die können wir, zumindest zum Teil, nutzen. Zum Heizen oder auch um Strom zu gewinnen. Geothermie ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Trotzdem sind einige skeptisch, sagt Professor Frank Schilling. Er ist der Leiter des Landesforschungszentrums für Geothermie Baden-Württemberg.
Als ich bei mir die Geothermie installiert habe, kamen einige Nachbarn vorbei und haben mich ganz besorgt gefragt, ob ich es bei mir zu Hause noch warm habe. Die haben mir praktisch angeboten, im Notfall zu ihnen ins warme Wohnzimmer zu gehen.
Kleiner Spoiler, das war nicht nötig. Über die Chancen und Risiken von Geothermie und darüber, welche Rolle sie in der Energiewende spielen kann, habe ich mit Frank Schilling gesprochen. Mehr dazu gleich. Außerdem geht's um die Klage eines US-Ölkonzerns gegen Greenpeace und darum, wie Karneval, Fasching und Fastnacht umweltfreundlicher werden. Aber als erstes tauchen wir ab in den Atlantik. Dort schauen wir uns die atlantische Umweltströmung genauer an. Zu der gehört auch der Golfstrom, ja, und der ist wichtig für uns hier, wird auch die Heizung Europas genannt. Immer wieder diskutieren Forschende darüber, ob genau diese Heizung ausfallen könnte, weil der Golfstrom klimawandelbedingt versiegt. Jetzt ist eine neue Studie im Fachjournal Nature erschienen, die zumindest ein bisschen Hoffnung macht. Janina Schreiber aus dem ARD-Kompetenzcenter Klima hat die Hintergründe.
Was passiert, wenn der Golfstrom kippt? Roland Emmerich zeichnet in seinem Blockbuster Day After Tomorrow zumindest ein deutliches Bild. Nordamerika und Europa werden von einer Kältewelle überfrachtet. Dabei ist der Golfstrom nur ein Teil eines viel größeren Strömungssystems, das den Atlantik durchzieht. Die Atlantische Umweltzirkulation, kurz AMOC. Doch Stefan Ramsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK, erklärt.
Ich persönlich bin skeptisch, dass wir jemals eine zuverlässige Frühwarnung kriegen, so in dem Sinne, in 20 Jahren wird der Kipppunkt erreicht.
Und die neue Studie, die jetzt im Fachjournal Nature veröffentlicht wurde, gibt ihm recht. Denn die Meerwasserpumpe im Atlantik läuft selbst unter extremer Klimaerhitzung bis zum Ende des Jahrhunderts weiter. Genau wie Stefan Ramsdorf, auch Jochen Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg hat sich die neue Studie angeschaut und erklärt, warum der Kollaps der AMOC ausbleibt. Verantwortlich dafür sind laut Simulationen nämlich Winde über dem südlichen Ozean. Die scheinen sehr robust gegenüber der Klimaerwärmung zu sein. Und, so Marotzke,
solange die Winde über dem südlichen Ozean wehen, ziehen sie tiefes Wasser aus großer Tiefe in die Nähe der Oberfläche. Und das, was die Winde hochziehen, das muss irgendwo runtergehen.
Herausgefunden hat das Forschungsteam das mithilfe von insgesamt 34 Klimamodellen der neuesten Generation. Diese beachten dabei auch Wechselwirkungen zwischen der Atmosphäre, den Ozeanen und der mit Eis bedeckten Erdoberfläche, der Kryosphäre. Niklas Börs, der Professor für Erdsystemmodellierung an der TU München ist, findet die Arbeit der Kollegen beachtlich.
Es ist sozusagen die Creme de la Creme der Klimamodelle, sind die besten Modelle, die wir haben.
Das Spannende am Vorgehen der Studienautoren ist auch das Extremszenario. Sie gehen von einer plötzlichen Vervierfachung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre aus und dass noch größere Mengen des Grönlandeises schmelzen und in den Nordatlantik fließen, als es ohnehin schon der Fall ist. Niklas Börs erklärt.
Die Idee ist, ich hau das Modell so hart, wie ich kann. Und selbst wenn dann die Amok nicht abbricht, dann wird sie auch bei einem graduelleren und nicht ganz so extremen Szenario auch nicht abbrechen.
Doch auch wenn die Studie ein Kippen der Amok noch in diesem Jahrhundert sehr unwahrscheinlich macht, was bleibt ist, dass die Meerwasserpumpe deutlich schwächer werden könnte. Und Stefan Ramsdorf sagt,
das Risiko eines Versiegens der Atlantikströmung ist nach wie vor vorhanden.
Dabei hat schon ein immer weiteres Abschwächen der Amok dramatische Folgen, sagt Niklas Börs.
Wenn jetzt die Amok schwächer wird, wird sich dieses Regenband nach Süden verschieben. Und wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel den indischen Monsun, dann kommt das nicht mehr bis zum Kontinent, verknüpft sich nicht mehr mit dem indischen Monsunsystem und dann fehlen die Wassermassen, dann fehlt der Regen.
Die Klimaforschung zeigt, in der Vergangenheit sei genau das schon passiert, nur
dass jetzt eben allein in Indien 1 Milliarde Menschen von diesen Monsunniederschlägen abhängen und sagen wir mal, wenn man das jetzt auf die ganzen Tropen ausweitet, reden wir von mindestens 2 Milliarden Menschen, für die dieser Monsunregen zumindest sehr, sehr wichtig ist.
Auch bei uns in Europa bleibe ein Abschwächen der Meerwasserpumpe nicht folgenlos. Rahmstorf.
Es führt zu stärkeren Hitzewellen in Europa. Das liegt daran, dass diese Kälteblase, die sich praktisch bildet, wenn die Zirkulation sich abschwächt, und diese Kälteblase sehen wir im Atlantik in den Meerestemperaturen, dass die im Moment nur draußen über dem Meer ist, und dort setzt sich bevorzugt ein Tiefdruckgebiet gerne fest. Und wenn dort Tiefdruck ist, dann dreht sich das Wetter gegen den Uhrzeigersinn um das Tief herum und wir kriegen warme Luft aus Südwesten nach Europa.
Einzige logische Schlussfolgerung, die alle drei Klimaforscher deshalb auch aus dieser neuen Studie ziehen.
Das sollte nach wie vor eine Priorität der Politik sein, dieses Risiko zu minimieren, indem wir so schnell wie möglich aus der fossilen Energienutzung aussteigen und unsere Treibhausgasemissionen auf Null bringen.
Mit Blick auf eine Untersuchung von Hamburger Forschenden, die verdeutlicht hat, dass eine langsamere Meerwasserpumpe Billionen von Kosten verursachen würde, sagt auch Jochem Marotzke.
Es geht da vielleicht, das klingt wenig, um 1% des Bruttosozialproduktes, aber 1% von einer riesigen Zahl ist immer noch eine sehr große Zahl. Auch wenn die große Katastrophe ausbleibt, die Auswirkungen einer Abschwächung der Zirkulation doch gravierend sind.
Die Treibhausgase also runterzubringen, das lohnt in jedem Fall.
Hier ist der Lösungsweg also klar skizziert. Die Treibhausgasemissionen runterbekommen, aus den fossilen Energien aussteigen. In den USA geht's aktuell in die komplett andere Richtung. Unter Präsident Donald Trump gilt das Motto Drill, Baby, Drill, also bohren und fördern, was geht. Unter diesen Rahmenbedingungen ist gerade vor einem Gericht in North Dakota ein Prozess gestartet, der für Greenpeace in den USA den Bankrott bedeuten könnte. Konkret geht's um 300 Millionen US-Dollar Schadenersatz. Mehr als das Zehnfache des Jahresbudgets der Organisation. Geklagt hat der Ölkonzern Energy Transfer. Es geht um Proteste gegen den Bau einer Ölpipeline des Unternehmens, an denen auch Greenpeace beteiligt war. Samuel Jakisch berichtet.
September 2016 auf einer Baustelle in den weiten Ebenen von North Dakota. Tausende Menschen protestieren gegen die Ölpipeline Dakota Access. Die aufgebrachte Menge besteht damals vor allem aus indigenen Einwohnern der Region, an deren Reservat die Pipeline vorbeiführt. Doch je länger die Proteste dauern, desto mehr Unterstützer kommen hinzu. Aktivisten, Politiker, sogar prominente Schauspieler. Dazu aufgerufen wurden sie auch von Greenpeace, das nun erneut von der Betreibergesellschaft der Pipeline verklagt wird. Josh Galperin ist Rechtsprofessor an der Pace University in New York und erklärt die Klageschrift.
The core of the injury is that Greenpeace spread misinformation.
Der Kernvorwurf ist Desinformation. Greenpeace soll falsche Angaben verbreitet haben über die Pipeline, über den Betreiber Energy Transfer. Dadurch sei das Projekt verlangsamt worden, dem Betreiberunternehmen sei ein Reputationsschaden entstanden und all das habe schwerwiegende wirtschaftliche Folgen gehabt.
300 Millionen Dollar Schadensersatz verlangt Energy Transfer. Doch dass es der texanischen Ölgesellschaft bei ihrer Klage nicht allein ums Geld geht, daran lässt ihr Vorstandsvorsitzender Kelsey Warren keinen Zweifel. Man dürfe keine Angst haben, sagt Warren im Interview mit CNBC, gegen Umweltschützer zurückzuschlagen. Diese müssten nun bezahlen. Es geht um Rache und um die öffentliche Meinung. Die milliardenteure Pipeline Dakota Access transportiert längst 750.000 Fässer Rohöl pro Tag aus den Fördergebieten in North Dakota über 1.800 Kilometer durch die benachbarten Bundesstaaten bis in die Tanklager von Illinois. 8 Jahre später scheint nun aber unter der Regierung Trump II ein aus Klägersicht günstiger Zeitpunkt gekommen, den Finanzstärksten ihrer Gegner juristisch anzugreifen. Umweltgruppen, Klimathemen und Minderheitenrechte haben derzeit keinen guten Stand in den USA. Das Verfahren findet zudem in North Dakota selbst statt. Die Bevölkerung und damit auch die Geschworenen sind hier tendenziell industriefreundlich eingestellt. Und es gibt in dem Bundesstaat keine Gesetze gegen solche Zivilklagen, die allein darauf ausgerichtet sind, das Gegenüber bankrott gehen zu lassen. Doch selbst wenn das Gericht gegen Greenpeace und für Energy Transfer entscheiden sollte, erwartet Rechtsprofessor Josh Galperin eine Fortsetzung des Verfahrens.
Hier könnte sich die Frage nach der Redefreiheit stellen. Inwieweit kann ein privates Unternehmen eine Interessengruppe dafür bestrafen, dass sie sich zu Wort meldet, dass sie protestiert? Oder ist dieser Protest durch den ersten Verfassungszusatz geschützt? Das wäre eine Frage, die vor den obersten Gerichtshof gehen könnte. dann würde sich diese Angelegenheit noch lange hinziehen.
Vor 8 Jahren hatten die Behörden das Protestcamp schließlich räumen lassen. Doch die Kontroverse um die Pipeline war damit nicht abgeschlossen, sondern verlagerte sich nur von der Baustelle in die Gerichtssäle.
Und es sieht tatsächlich so aus, als würde sich das Ganze juristisch noch weiter drehen, denn parallel zum Prozess in den USA hat Greenpeace International eine Klage gegen Energy Transfer beim Bezirksgericht in Amsterdam eingebracht. Diese Klage, die fußt auf einer EU-Richtlinie, die Personen, die sich zu Angelegenheiten von öffentlichem Interesse äußern, vor missbräuchlichen Klagen schützen soll. Wir brauchen Wärme, um unsere Gebäude zu beheizen, aber auch für ganz unterschiedliche Industrieprozesse. Mehr als die Hälfte des deutschen Energiebedarfs geht auf die Erzeugung von Wärme zurück. Aber der Großteil dieser Wärme, nämlich über 80%, werden mit fossilen Energieträgern erzeugt. Nicht so gut, also her mit den emissionsfreien Heizvarianten. Und eine ist die Geothermie. Wie die nochmal genau funktioniert und welche Rolle sie bislang spielt, Dominik Bartoszek hat die Details.
Das Grundprinzip der Geothermie ist einfach. Wir bohren in die Erde und profitieren davon, dass der Untergrund, so circa alle 100 Meter, 3 Grad wärmer wird. Diese Wärme nutzen wir dann, entweder direkt zum Heizen oder um mit Wasserdampf Turbinen anzutreiben und Strom zu erzeugen. Dabei wird in oberflächennahe und tiefen Geothermie unterschieden. Von oberflächennah sprechen wir bei Bohrungen bis zu 400 Meter. Das sind häufig Anlagen, mit denen zum Beispiel Einfamilienhäuser in Kombination mit einer entsprechenden Erdwärmepumpe beheizt werden können. Bei der tiefen Geothermie wird bis zu 5 Kilometer tief in die Erde gebohrt. Dort ist es dann schon so heiß, dass man mit dieser Wärme ganze Ortschaften oder Stadtteile über ein Fernwärmenetz versorgen kann. Aktuell sind bundesweit 42 solcher tiefen Geothermieanlagen in Betrieb. Bei der oberflächennahen Erdwärmenutzung geht der Bundesverband Geothermie von über 480.000 Anlagen aus.
Und in Zukunft könnten es noch deutlich mehr werden. Die Ausbauziele der scheidenden Bundesregierung sehen so aus. Bis 2030 soll die Tiefengeothermie auf 10 Terawattstunden kommen. 10-mal so viel wie 2022. Inwieweit die künftige Bundesregierung da nochmal dran geht, ist offen. Aber das Interesse an der Geothermie wächst. Über die Chancen und Risiken habe ich mit Professor Frank Schilling gesprochen. Er leitet das Landesforschungszentrum für Geothermie Baden-Württemberg.
Global, das Gespräch.
Herr Schilling, lassen Sie uns zu Beginn mal sammeln, wie hilft uns Geothermie bei der Energiewende?
Ein ganz großer Vorteil ist, dass die Erdwärme überall zur Verfügung steht, und zwar ortsnah. Das heißt, wenn ich ein Einfamilienhaus habe oder auch eine kleinere Siedlung, dann kann ich mit einer Wärmepumpe und einigen Kollektoren im Boden die Wärme aus dem Untergrund nutzen. Der zweite Vorteil ist, die Geothermie ist CO2-arm. Das heißt, bei der Förderung habe ich keinen CO2-Ausstoß. Bei einer Wärmepumpe muss ich ja Strom einsetzen, um die Wärme entsprechend aufeinander stapeln zu können. Bei der Geothermie brauche ich weniger Strom für die gleiche Wärmemenge. Ich kann den Strom deutlich effizienter einsetzen wie mit anderen Verfahren.
Über welche Dimensionen sprechen wir da?
Wenn es richtig kalt wird, wir nennen das COP, also wie viel Wärme wird pro Kilowattstunde Strom abgegeben, dann ist es bei einer Luftwärmepumpe zwischen 2 und 3 Kilowattstunden. Und mit einer oberflächennahen Geothermie sind sie dann bei einer Kilowattstunde Strom schon bei 4 Kilowattstunden Wärme. Und wenn Sie jetzt eine gute Tiefengeothermieanlage haben, dann können Sie mit einer Kilowattstunde 30 Kilowattstunden oder noch mehr Wärme dann ins Netz geben.
Und Geothermie kann noch was, was die meisten Erneuerbaren nicht können.
Die tiefe Geothermie ist grundlastfähig. Das heißt, ich kann die Wärme oder auch Strom erzeugen, unabhängig von Tageszeit und von Windgeschwindigkeit. Das heißt, wir haben hier eine Methode, eine Möglichkeit, grundlastfähig Strom zu produzieren, eben CO2-frei.
Das klingt ja jetzt alles erstmal ziemlich vielversprechend, aber welchen Stellenwert kann Geothermie denn in Deutschland überhaupt einnehmen? Also wie groß ist das Potenzial?
Von den Gebäuden, die nicht über eine Fernwärme versorgt werden können, dort könnten wir über 50% aller Gebäude mit der oberflächennahen Geothermie versorgen. Das hat zudem den Vorteil für die Bewohner, dass wir durch die Klimaerwärmung ja auch mehr heiße Tage im Sommer haben. Und ich kann ja mit meiner geothermischen Anlage auch meine Wohnung kühlen. Also wenn ich wirklich 30 Grad außen den ganzen Tag über habe, dass ich dann im Gebäude vielleicht bei 23, 24 Grad bin.
Okay, das wäre ein Puzzleteil, die Häuser, die nicht an ein Fernwärmenetz gekoppelt werden können. Wie sieht es denn mit den anderen aus, bei denen das möglich wäre?
In den Ballungsräumen können wir natürlich in Berlin, in München, Hamburg auch mit tieferen Anlagen einiges an Wärme in das Fernwärmesystem reinbringen. In dieser Dimension, so machen es zum Beispiel die Holländer, kann man dann auch noch denken, also wenn ich das jetzt für ein ganzes Fernwärmenetz habe, ob ich nicht eine Wärme, die ich im Sommer habe, so in den Untergrund speichere, dass ich sie dann im Winter wieder nutzen kann. Wenn ich das mache, ist es, denke ich, auch realistisch, dass man bis zu 50% der Fernwärmenetze eben auch geothermisch in Deutschland heizen kann, mit der heute schon zur Verfügung stehenden Technologie. Und das ist eigentlich die untere Grenze von dem, was möglich ist beim Heizen und Kühlen.
Jetzt gibt es bei allem Positiven und allen Potenzialen auch Bedenken, Angst vor Schäden durch Geothermie. Gerade im Südwesten ist vielen Staufen noch ein Begriff. Da wurden bei oberflächennaher Geothermie Gebäude beschädigt, weil eine bestimmte Gesteinsschicht durchbohrt wurde, die dann Wasser gezogen hat und aufgequollen ist. In der Konsequenz hat man damals die Regeln verschärft. Könnte sowas heute noch passieren?
Wenn sich die Bohrunternehmen an dieses Regelwerk halten, nicht. Wenn ich solche Gesteine oberflächennah antreffe, dann darf ich da nicht reinbohren. Und seit es dieses Regelwerk gibt, gab es auch keine entsprechend großen Ereignisse mehr.
Eine andere Sorge ist ja die vor Erdbeben. Da hatten wir kürzlich ein Beispiel in Frankreich. Da sagen Sie aber, das würde hier so nicht passieren, weil bei uns aktiv Vorsorge betrieben wird. Wie genau?
Das eine ist, man legt die Anlage so aus, dass keine großen Erdbeben entstehen sollen. Der zweite Schritt ist, überwachen, ob sich's auch wirklich so verhält. Deswegen haben wir Systeme, wir nennen das Ampelsysteme, bei denen man beobachtet, wie im Untergrund kleine Erdbeben ausgelöst werden. Das heißt, die merken schon, vor ein großes Event kommt, wie sich das aufbaut. Und wenn sie das zugrunde legen, also die Überwachung plus die Auslegung vernünftig machen, dann sollten Schadbeben, also Risse in Gebäuden, vermeidbar sein.
Mhm. Indem man also zum Beispiel, wenn man sieht, da baut sich ein Beben auf, keinen weiteren Druck ausübt, wartet, bis sich die Spannungen abbauen, je nach Ausmaß das Kraftwerk sogar abschaltet. Wie optimistisch sind Sie denn, dass Geothermie flächendeckend angenommen wird?
Was mich ein bisschen hoffnungsfroh stimmt oder sogar sehr, ist, dass viele in der Bevölkerung eine völlig neue Sicht auf unsere Energieversorgung haben. Wenn man die Diskussionen in Stadthallen vor 5 oder vor 10 Jahren vergleicht mit denen von heute oder Bürgerdialoggespräche, da hat sich was getan. Also war vor 5 Jahren eigentlich nur die Frage, wie ist das mit Erdbeben, wie ist das mit Staufen, ist heute eher die Frage, wie muss man es machen, damit möglichst nichts passiert. Und das zweite ist, wann kommt es endlich bei mir? Also es hat da auch ein Umdenken bei den Menschen stattgefunden, weil ich glaube, wir leben heute in einer anderen Welt, wie vor 5 Jahren. Ich denke, nach den Jahren sehr hoher Energiepreise ist jedem klar, dass es dort, wo es gut möglich ist, und das ist die Wärmeversorgung für uns, dass man dort, wo es gut möglich ist, dann eben auch heimisch umsetzbare Technologien einsetzt.
Sagt Frank Schilling, Leiter des Baden-Württembergischen Landesforschungszentrums für Geothermie und Professor am KIT. Die Wärmewende, die Energiewende, das sind große Bausteine fürs Klima. Die Biodiversität ist ein anderer. Denn die unterschiedlichen Arten und Ökosysteme greifen wie Zahnräder ineinander. Fällt eines weg, hat das Konsequenzen, auch fürs Klima. Und aktuell gibt's spannende Erkenntnisse aus den schottischen Highlands, wie der Wolf zum Klimaschutz beitragen kann. Priska Straub aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
In Schottland leben seit rund 250 Jahren keine wilden Wölfe mehr. Die Folge? In den Highlands hat das Rotwild das Sagen. Viele schottische Jäger freut das, doch das Rotwild frisst die Vegetation ab und zu wenig Wald wächst nach. Doch genau das könnte sich ändern, wenn der Wolf an die Spitze der Nahrungspyramide zurückkehrte, so Dominic Specklin von der britischen Universität Leeds.
Wolves control deer populations, allowing trees to regenerate. Which stores carbon and helps address climate change.
Wölfe halten das Rotwild in Schach. Das bedeutet, Baumsetzlinge können wieder wachsen. Und das käme auch dem Klimaschutz zugute. Der Umweltwissenschaftler hat ganz konkret durchgerechnet, wie sich das Ökosystem verändern würde, wenn die schottischen Wölfe wieder mit dem Jagen begännen. Und die Ergebnisse sind überraschend konkret.
We find that a population of 150 to 200 wolves across the Scottish Highlands.
Nur 150 oder 200 Wölfe würden ausreichen, um die Wildpopulation in den Griff zu bekommen. Der Wald könnte sich erholen und das bedeutet, man könnte rund 1 Million Tonnen CO2 einsparen, weil das dann in den Wäldern gebunden würde.
That's equivalent to 5% of the UK target for woodland expansion.
Eine Wiederansiedlung von Wölfen also als Maßnahme für mehr Klimaschutz. Wölfe könnten tatsächlich dabei helfen, CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Umgerechnet käme dabei jeder einzelne Wolf auf eine CO2-Aufnahmekapazität von über 6.000 Tonnen im Jahr.
Wölfe könnten dem ein oder anderen in den kommenden Tagen auch begegnen, neben Tigern, Clowns oder Hexen, denn die närrischen Tage gehen los. Egal, ob man jetzt Karneval, Fasching, Fastnacht oder sonst was feiert, oft endet die Party mit jeder Menge Müll. Aber Nachhaltigkeit ist auch unter Narren ein Thema. Die Hochschule Mainz hat aus gesammeltem Plastik einen Oktopus gebastelt. Der soll während des Rosenmontagszuges Plastikmüll einsammeln und so ein Zeichen gegen die Vermüllung von Flüssen und Meeren setzen. Meine Kollegin Sabine Stör hat sich das Ganze genauer angeschaut. Welche Dimension hat das Plastikmüllproblem rund um die Fastnacht?
Ja, der Müll ist ein Riesenproblem. Vor allem beim Rosenmontagszug in Mainz, da werden immer wieder Berge von Müll durch Einwegartikel zusammengekehrt. Da kommen Tonnen zusammen. Plastikkonfetti, Plastikbecher, Tüten, in denen das Wurfmaterial verpackt ist. Und nicht zu vergessen, dann nach den närrischen Tagen, ob in Mainz, Freiburg oder Stuttgart, die Fastnachtskostüme, die im Müll landen. Die sind aus Kunststoff, aus Polyester. Da sind dann auch manchmal glitzernde Plastikpailletten dran. Die Fastnacht in Sachen Nachhaltigkeit, die hat da noch Luft nach oben.
Aber ein bisschen was tut sich auch.
Erste Ansätze für umweltfreundlichere Alternativen in der Fastnacht gibt es in vielen Städten schon. Veranstalter setzen zum Beispiel auf regionale Produkte und kurze Transportwege. Die Preisgauer Narrenzunft versucht durch regionale Sammelbestellungen vor Ort, sagt sie, nachhaltig zu arbeiten. Also wenn sie zum Beispiel Süßigkeiten bestellt. Darüber hinaus regt sie an, Plastik zu vermeiden, kein Konfetti einzusetzen. Die Entscheidung liegt aber dann natürlich bei den einzelnen Organisatoren und bei jedem selber. In Mainz wurde zu Beginn der Session im November zwischen dem Mainzer Karnevalsverein und der Stadt neue Maßnahmen per Unterschrift festgelegt. Das heißt, für den Zug jetzt am Montag, es darf kein Plastikkonfetti mehr geworfen werden, statt Kamelle in Plastikfolie soll natürlich verpacktes Wurfmaterial verwendet werden. Was ist das? Naja, Nüsse in Schale zum Beispiel, Erdnüsse. Leere Kartons oder Plastiktüten müssen die Vereine künftig auf dem Wagen horten und selbst nach dem Umzug in den entsprechenden Müll entsorgen. Und zudem werden seit Jahren Getränke in Mehrwegbechern ausgeschenkt, um Einwegplastik zu reduzieren. Und Glas ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
Wie können die Narren denn selbst zu einer nachhaltigeren Feier beitragen?
Na, ich kann meinen eigenen Becher zum Feiern mitbringen oder die Mehrwegflasche. Ich kann zu Hause umweltfreundliche Deko nutzen, also grob gesagt nichts mit Plastik und Glitzer, eher so Stoff und vielleicht auch mal getrocknete Blumen. Und den Trend zum selbstgemachten Kostüm kann ich mitmachen, also was vom vergangenen Jahr aus der Kiste holen, neu kombinieren oder irgendwie aufpeppen. Und wenn ich doch lieber ein Kostüm kaufen will, dann vielleicht diesmal ein Secondhand-Kostüm. Die kriegt man online in Secondhand-Läden und in manchen Städten gibt es auch extra Kostüm-Flohmärkte vor Fasnacht im vergangenen Jahr, zum Beispiel den Kinderkostümbasar in Metzkirch. Man kann sich auch dauerhaft engagieren, nicht nur jetzt zur närrischen Zeit, bei Fastnacht ist sauber Sach. Das ist eine Initiative in Mainz, die sich für ein umweltfreundlicheres Konzept der Mainzer Fastnacht einsetzt.
Egal ob mit oder ohne Jeckentum, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Das war Global, das Umweltmagazin. Mein Name ist Katja Jansen. Danke fürs Zuhören.